In der Schriftlesung haben wir schon davon gehört, wie Jeremia damals im Alten Testament das Volk Israel auffordert, ihr Leben auch so zu leben und so zu gestalten, dass es zu ihrem Gott und zu ihrem Glauben passt. Dass sie nicht einfach nur sagen, wir sind ja das Volk Gottes, wir haben hier den Tempel, wir haben hier Sicherheit, sondern dass das, was sie im Alltag tun, vor allem wie sie miteinander umgehen, auch dazu passt, dass unser Leben nicht gegen unseren Glauben spricht, dass es nicht nur Theorie ist, was wir hier miteinander bedenken. Und im heutigen Predigttext geht es ganz ähnlich weiter im Neuen Testament. Unser Predigttext ist ein Auszug aus den Worten, die der Apostel Paulus an die Thessalonicher schreibt, das Ende des ersten Thessalonicher Briefes. Es sind eher so Worte, die er ihnen mit auf den Weg gibt, kein geschlossenes Thema mehr, aber so einzelne Punkte, die er ihnen noch mitgibt. Das ist wichtig für euch, bleibt da dran. Ich lese uns aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 24. Da schreibt der Paulus: Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Eine ganze Aufzählung, und wir können heute Morgen nicht jede einzelne Ermahnung, nicht jeden einzelnen Gedanken hier im Detail entfalten und durchgehen. Paulus spricht zu viel an in diesem kurzen Abschnitt, lauter ganz kurze Anweisungen. Aber wenn ich Paulus recht verstehe, dann geht es ihm vor allem darum, dass wir immer mehr das zur Entfaltung bringen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Dass der Glaube eben nicht nur bestimmte Bereiche unseres Lebens berührt, sondern dass unser ganzes Leben durchdrungen wird von Gott und von seinem Geist. Manchmal leben wir Christen ja so als gespaltene Persönlichkeiten. Sonntags vielleicht daheim im stillen Kämmerlein, da sind wir fromm, da sind wir eng mit Gott verbunden. Und im Alltag, da gelten ganz andere Regeln. Die Maßstäbe, die uns diese Welt vorgibt, da sind wir dem verpflichtet, was andere uns sagen und was da gilt. Oder vielleicht auch unsere eigenen Regeln. Paulus ist es wichtig und ihm ist daran gelegen, dass unser ganzes Leben eine Einheit wird. Dass das, was wir glauben, was wir sonntags miteinander bedenken oder wenn wir daheim vielleicht mal Bibel lesen und beten, dass das auch unseren Alltag durchdringt. Paulus möchte eine Veränderung, die den ganzen Menschen betrifft. Die Bibel redet von Heiligung. dass unser Leben zu dem passt, zu dem wir berufen sind. Am Ende unseres Abschnittes haben wir es gerade gehört. Gott heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Vielleicht hilft uns das, wie Paulus das begründet, wie Paulus das hier schreibt. Es geht darum, sich vorzubereiten für die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Wenn wir damit rechnen, dass die Begegnung mit Jesus unmittelbar bevorsteht, dann gibt es in all den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, in all dem, was wir zu tun und zu lassen haben, eine ganz andere Dringlichkeit, eine ganz andere Priorität auch. Wie soll Christus mich vorfinden, wenn er einmal kommen wird? Mit was für Gedanken, mit was für Wünschen, mit was für Plänen möchte ich beschäftigt sein, wenn er mir unerwartet begegnet? Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch bei diesen Gedanken geht. Ich denke, es geht nicht darum, uns Angst zu machen. Manchmal hat man diese Gedanken ja so pädagogisch eingesetzt, auch in unseren christlichen, in unseren frommen Kreisen. Wenn jetzt Jesus kommt und dich so sehen würde, ja, pass auf. Ich denke, es geht nicht um verkrampfte Angstmache hier. Es geht auch nicht um Einengung, dann darfst du nicht mehr. Und es geht einfach um die Einladung, diesen Reichtum zu leben, den er uns schenkt. Ich werde das, glaube ich, nie vergessen, wie ich in meiner Zeit als Jugendbundleiter, ich bin im EC groß geworden, da haben wir auf einer Gemeinschaftsfreizeit einen Spieleabend vorbereitet für Jung und Alt mit der Gemeinschaft zusammen und hatten einen richtig tollen Festabend. Miteinander viel Spaß gehabt und gespielt und waren eigentlich glücklich, wie gut das alles gelaufen ist, so als Junge damals. Und am Ende, da kritisierte so eine damals schon alte Frau, aber eine tiefgläubige Christin, und kritisierte das so öffentlich und hat damit das Ganze wieder runtergedrückt. Was war das jetzt heute Abend für eine vertane und unsinnige Zeit? Dieser Abend mit all den Spielen und dem ganzen Blödsinn, den wir jetzt gemacht haben, so ähnlich hat sie es wohl gesagt. Was würde der Herr Jesus wohl dazu sagen, wenn er jetzt heute Abend gekommen wäre? Als junger Jugendkreisler war ich ziemlich überfordert mit dieser Kritik. Und ich bin froh heute noch, wenn ich so zurückdenke, dass unser Gemeinschaftsleiter damals geantwortet hat und sinngemäß zumindest so, wörtlich weiß ich es nicht mehr, aber sinngemäß sagte er, ja, wenn heute Abend der Herr Jesus gekommen wäre, dann hätte er sich sicher gefreut, wenn wir miteinander jung und alt so fröhlich gefeiert und gefestet hätten, wenn er uns so fröhlich miteinander vorgefunden hätte. In der Tat, wenn der Paulus uns hier aufmerksam macht darauf, wir leben im Angesicht Jesu, wir leben im Angesicht dessen, dass er uns irgendwann begegnet, dass wir irgendwann vor ihm stehen, dann schreibt der Paulus unter anderem eben auch, seid allezeit fröhlich. Nicht seid bedrückt und das muss euch belasten. Es könnte sein, ihr steht mal vor Jesus. Nein, mit dieser Zukunft können wir fröhlich unseren Alltag leben. Ich möchte, wie gesagt, nicht Aussage für Aussage hier durchgehen und doch so ein paar Gedanken dazu entfalten. Um was könnte es gehen? Bei diesen Ermahnungen, wie es in der Luther-Übersetzung immer heißt, bei diesen Aufforderungen, bei diesen Einladungen, bei diesen Ermutigungen, die der Paulus uns hier weitergibt, zu einem geheiligten Leben im Angesicht der Begegnung mit Christus. Was ist Paulus wichtig? Die ersten Gedanken, die er schreibt, wenn ich ihn recht verstehe, dann geht es darum, dass er uns auffordert und einlädt, dass wir unseren Glauben und unser Leben so leben, dass wir immer den Menschen zugewandt sind. Dass wir zunächst mal als Gemeinde, als Schwestern und Brüder aufeinander Acht haben, uns umeinander sorgen. Ich lese die ersten Verse nochmal nach der Guten Nachricht, die Übersetzung. Wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem heimzahlt. Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu tun, im Umgang miteinander und mit allen Menschen. Eigentlich brauchen wir darüber gar nicht mehr reden. Die Einladungen, die Aufforderungen von Paulus, die sprechen ja für sich, die sind so eindeutig. Ich glaube, es hätte jeder oder hat jeder genug, jetzt heimzugehen und zu sagen, jetzt mache ich mich da dran. Mir ist das beim Vorbereiten nochmal wichtig geworden. Paulus geht auf jeden Fall davon aus, dass die Gemeinde nicht perfekt ist. Er weiß darum, dass es in der Gemeinde Menschen hat oder dass wir alle Menschen sind, die Hilfe, die Seelsorge brauchen. Dass wir uns gegenseitig brauchen. Dass da immer welche dabei sind, die ängstlich sind, die schwach sind. Das sind ja nicht immer dieselben. Manchmal brauchen wir Hilfe, manchmal können wir anderen helfen. Vielleicht hätte Paulus uns, wenn er jetzt einen Brief an Kirchberg, der steht nicht in der Bibel, aber wenn er einen geschrieben hätte, vielleicht hätte er ganz andere Punkte aufgezählt, was hier gerade dran ist. Ihr kennt euch, überlegt selber. Sich helfend um andere mühen. Darum geht es dem Paulus. Zuerst in der Gemeinde, zuerst unter Christen, aber dann schreibt er deutlich, und das wollen wir auch nicht überhören, und mit allen Menschen. Dass wir nicht nur reagieren und zurückschlagen, sondern dass wir unsere Gepflogenheiten und so wie man in unserer Gesellschaft miteinander lebt und umgeht, immer wieder durchbricht und neue Anfänge setzt, neue Maßstäbe gibt, dass wir ermutigt werden, mit unserem Verhalten etwas deutlich zu machen von Gottes Art, von dem, wie er mit uns umgeht und wie sein kommendes Reich sein wird. Dass das Wohl des anderen unser Tun und Lassen bestimmt, so wie unser Wohl und Heil das Tun Jesu bestimmt hat. Und das brauchen besonders die Verzagten, die Ängstlichen, die Mutlosen, dass wir einander weitersagen, was uns Hoffnung gibt, dass wir einander weitersagen und ermutigen, was wir für einen wunderbaren Herrn haben. Was das für ein Geschenk ist, was wir leben dürfen als Christenmenschen, als Gottes Kinder durch Jesus Christus. Und dass wir darauf hinleben, dass er wiederkommen wird und alles vollenden wird und zum Ziel bringen wird. Den Menschen zugewandt, aufeinander Acht haben, im Blick haben, was braucht der andere. Aber dann eben auch das Zweite, mit Gott im Kontakt sein. 8 kurze Aufrufe folgen jetzt hier. Ganz knapp, aber ganz konkret und gleichzeitig herausfordernd, provozierend. Seid allezeit fröhlich, da fängt es ja schon an. Freut euch immer zu. Ich denke, es geht manchen hier genauso, wie es mir auch immer wieder geht an diesem Vers. dass man zumindest zu manchen Seiten sagen, ja, das ist ja schon recht, wenn ich nur Grund dazu hätte. Man muss es auch kennen, sich zu freuen. Wir machen in unseren Bibelstunden und Bibelgesprächskreisen zurzeit den Philipperbrief durch. Wer sich so ein bisschen auskennt in der Bibel, der Philipperbrief ist wohl das Buch, diese Schrift im Neuen Testament, die am eindringlichsten von der Freude redet. In diesen vier kurzen Kapiteln redet Paulus 16 Mal von der Freude, lädt ein zur Freude. Da kann man sich fragen, Paulus, was hast du denn so Tolles erlebt, dass du so einen Freudenbrief schreibst, dass es gerade so aus dir heraussprudelt mit der Freude. Und wenn man dann näher hinschaut, dann entdeckt man, diesen Brief schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Und man kann es herauslesen, es geht ihm gar nicht gut. Er ist einsam. Die meisten haben ihn verlassen. Und Leute aus der Gemeinde stellen ihm nach und arbeiten gegen ihn, machen ihm das Leben schwer. Aber trotzdem, viele von uns kennen diesen Vers, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und dann gibt Paulus eben auch wieder diese Begründung dazu. Der Herr ist nahe. Damit tun wir uns oft so schwer. Das ist oft so weit weg. Ich kenne die meisten unter Ihnen nicht. Glauben wir sie überhaupt, dass er mal kommen wird? Aber wenn ja, dann irgendwann. Ich möchte es wieder gewinnen, weil ich glaube, dieses sich freuen, diese Freude, die wir als Christen haben, die hängt ganz eng mit dieser Hoffnung, mit dieser Gewissheit zusammen. Der Herr ist nahe. Das sagt ja ein Doppeltes. Er ist mir jetzt schon heute ganz nahe, jedem von uns, dir und mir, in allen Situationen. Auch da, wo keine Freude aufkommen will, er ist nahe, er ist da. Und dann das andere, er wird wiederkommen. Das tröstet den Paulus über das hinweg, was er jetzt erleben und erleiden muss. Im 2. Korintherbrief schreibt er, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, und die war wahrlich nicht immer leicht bei Paulus, aber in der Relation zu dem, was er glaubt und hofft, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und da soll man sich nicht freuen. Christen haben Grund zur Freude. Wie es einer geschrieben hat, Christen dürfen sich baden in der Freundlichkeit Gottes. Im ganzen Schaum seiner Liebe. Freut euch. Eine Aufforderung, die wir nur hören können, in diesem Zusammenhang, der Herr ist uns nahe. Sonst wird es eine unmögliche Aufforderung, freut euch alle Zeit. Und so können wir jetzt weitergehen, Aussage für Aussage. Betet ohne Unterlass. Seid immer im Gespräch mit Gott. Und ich denke, da geht es nicht darum, dass wir immer mit gefalteten Händen und womöglich mit geschlossenen Augen durch die Welt gehen. Aber es könnte darum gehen, dass wir unser ganzes Leben in seiner Gegenwart leben. Dass wir mehr noch wie mit einem guten Freund, einer guten Freundin alles mit ihm bewegen und besprechen. Das, was man zu entscheiden hat und zu planen hat, was einen bewegt, was einem Sorgen oder Freude macht. Seid dankbar in allen Dingen. Das ist wohl die Aussage, warum dieser Predigttext heute an diesem Sonntag der Dankbarkeit steht. Seid dankbar in allen Dingen. Auch so eine Provokation. Wir bedanken uns normal für das Schöne, für das Angenehme, für das Erfreuliche. Über das Unangenehme Über das Missliche, da klagen wir höchstens oder jammern wir. Dankbar in jeder Lage und für alles. Bei dieser kurzen Aussage, da gibt der Paulus noch einen Begründungssatz dazu. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. In Christus. Das ist wohl der Grund, dankbar sein zu können. In Christus wird wohl in den Augen von Paulus zumindest alles dankenswert. Das ist der Wille Gottes, dass ihr dankbar werdet. An euch, sagt Paulus, an die, die erlebt haben, was Jesus ihnen gebracht hat, an die, für die Jesus in die Welt gekommen ist. Darf ich es mal ganz provokant zuspitzen? Hat Gott Jesus Christus in diese Welt gesandt? Ist Jesus gestorben und auferweckt worden, dass dankbare Menschen entstehen? Ist die Dankbarkeit darin begründet, dass wir alles, was wir sind und haben, von diesem Schenkenden, von diesem uns entgegenkommenden Gott empfangen haben? Dass wir leben dürfen in der Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Auf dieses Wunder, das so unfassbar ist, da können wir eigentlich nur mit Dankbarkeit antworten. Eben, seid dankbar in allen Dingen. Wie sieht ein geheiligtes Leben aus, ein Leben, das Gott und seinem Bild von uns entspricht? Erstens, dass wir die Menschen im Blick haben. Das Zweite, dass wir mit Gott im Kontakt sind. Und über die letzten Aussagen möchte ich einfach mal so drüber schreiben, dass wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Den Geist dämpft nicht, geht es jetzt weiter. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. All das, was wir jetzt schon bedacht und geredet haben, das ist sinnlos. Wenn Gott nicht durch seinen Geist in uns aktiv wird, wenn er nicht in uns das wirkt, dann ist es Theorie. Dann bleiben es mehr oder weniger schlaue Gedanken. Wir haben es mit dem jetzt aktuell gegenwärtig wirkenden Gott zu tun, mit dem Gott, der jetzt heute Morgen dich und mich anspricht. Eben mit Gott, dem Heiligen Geist. Er macht uns sein Wort lebendig, als Ermahnung oder als Ermutigung, als Trost oder als Hoffnung. Was wir gerade brauchen und nötig haben, er kennt uns. Von der prophetischen Rede ist hier die Rede, dass Gottes Wort mich ganz direkt je aktuell in meine Situation hinein anspricht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Da könnten wir jetzt noch viel weitermachen und durchgehen, bis wir alle diese Aussagen durchhaben. Ich möchte zum Schluss nur noch einen Gedanken ansprechen. Vers 23, 24, da heißt es dann am Schluss dieses Abschnitts: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Text gibt uns viel auf. Und wenn Sie nur einen dieser Punkte mitnehmen heute Morgen, dann haben wir, glaube ich, genug zu tun in dieser Woche und morgen. Wir schaffen es doch nicht. Mit unseren eigenen Anstrengungen ist es nicht getan. Ein heiliges, ein geheiligtes Leben bekommen wir einfach nicht hin, wenn wir es nur selbst probieren. Das muss von Gott her kommen. Dass so etwas geschieht und dass wir damit rechnen können, dass wir so verändert werden, das beruht eben nicht auf unserem Wollen und auf unserem Können. Gottes Treue Seine Verlässlichkeit, das ist der einzige Grund dafür. So sagt es zumindest Paulus und er schließt diesen Abschnitt damit. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird euch auch vollenden. Amen.